Also so einen Gast hatten wir wirklich noch nie in unserem Podcast. Er war hautnah dabei, als unsere U17-Nationalmannschaft Weltmeister wurde. Wer das ist, das hört ihr gleich. Mein Kollege Michael Scholl im Online-Talk mit Dr. Florian Egger.
Saarland Fußball. Der Fußball-Podcast von Radio Salü und dem Saarländischen Fußballverband.
Herzlich willkommen, Florian.
Hallo.
Florian, du bist ja Sportmediziner, bist Verbandsarzt des Saarländischen Fußballverbandes, aber stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Ja, also ich bin Sportmediziner und Internist, arbeite jetzt hier in Saarbrücken am Institut für Sportmedizin an der Universität seit 2017 und habe vorher meine internistische Laufbahn in Basel begonnen. Und bin selber leidenschaftlicher Fußballspieler gewesen, habe daher auch einen hohen Drang, mich in der Fußballmedizin zu beteiligen und bin jetzt seit 2022 auch Teil der Vereinsärzte beziehungsweise Teil der DFB-Mannschaftsärzte und durfte dieses Jahr jetzt auch zweimal die U17 betreuen.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, U17. Du hast eine große Reise gemacht jetzt vor kurzem. Du warst bei der U17-WM in Indonesien und du durftest ja auch einen Weltmeistertitel mit nach Hause bringen. Wie lief denn so die WM aus deiner Sicht? Oder vielleicht kannst du das auch erzählen. Was war so dein beeindruckendstes Erlebnis bei dieser WM?
Ja, das ist richtig. Also erstmal totale Euphorie. Das ist, glaube ich, so das, was allem überwiegt im Moment. Wir sind ja als Europameister hingefahren und konnten eigentlich relativ befreit aufspielen. Es war ein total spannendes Turnier. Wir hatten auch die schwerere Turnierhälfte, kann man sagen. Das heißt, wir haben in der K.U.-Phase Spanien schlagen müssen, wir haben Argentinien schlagen müssen und am Ende im Finale Frankreich. Und es waren eigentlich alles Highlight-Spiele gewesen. Es waren sehr, sehr enge Spiele. Gegen Spanien waren wir eigentlich zahlenmäßig unterlegen, haben sie aber trotzdem niedergerungen. Das war vielleicht so der Dosenöffner. Und für mich so das schönste Spiel war eigentlich gegen Argentinien, als wir sehr, sehr knapp im Elfmeterschießen noch weiterkamen und auch über weite Strecken im Spiel zurücklagen. Aber diese Mentalität der Jungs, dieser Kampfeswille, die deutschen Tugenden, die man ja immer wieder vermisst hat, die waren 100% da. Und das nehme ich mit. Natürlich dann im i-Tüpfelchen am Ende das Finale gewonnen. Das war auch nochmal Gänsehaut. Aber insgesamt muss ich sagen, war mein Highlight das Halbfinale gegen Argentinien.
Und wie lange warst du da insgesamt unterwegs mit der Mannschaft?
Insgesamt waren wir 31 Tage weg. Wir hatten eine Woche zur Akklimatisierung. Das ist ja ganz wichtig, wenn man in so ein heißes Land fährt, wo auch die Luftfeuchtigkeit extrem hoch ist. Das heißt, wir verlieren da sehr, sehr viel Flüssigkeit durchs Schwitzen. Der Körper versucht ja ständig runterzukühlen und das gelingt nur teilweise. Und deshalb, wenn man Leistungssport erbringen will, dann muss man schon früh sich an diese klimatischen Bedingungen gewöhnen, damit man dann auf höchstem Niveau mithalten kann.
Ja, mit Indonesien verbinde ich jetzt ja nicht irgendwie eine große Fußball-Euphorie. Also zumindest habe ich die, glaube ich, auch noch nie bei einem internationalen Turnier wahrgenommen. Ich weiß auch überhaupt nicht, ob sie sich jemals qualifiziert haben. Wie war denn so die Stimmung vor Ort? Also kamen da Leute ins Stadion oder war das eher eine WM in einem Land, das nicht so fußballbegeistert ist? Also was kannst du uns da erzählen?
Also ich würde die Indonesier schon als fußballverrückt bezeichnen, im positiven Sinne. Auch relativ viele, die Deutschland-Fans waren. Okay. Die Indonesier konnten teilweise auch Deutsch sprechen. Und das haben wir schon gemerkt in den Stadien, dass wir so einen kleinen Fanblock hatten, den vielleicht andere Nationen nicht hatten. Vielleicht war das ein Vorteil. Wir hatten allerdings auch mal in Jakarta eine deutsche Schule besucht und dann auch Leute vor Ort kennengelernt, uns mit denen ausgetauscht. Und da hat man schon gemerkt, die verfolgen auch bei uns die Bundesliga. Die verfolgen den europäischen Fußball und sind größtenteils auch Deutschland-Fans. Und vielleicht hat uns das auch bis ins Finale getragen. Denn wir hatten immer so eine kleine Fankurve mit Deutschland-Fahnen und da waren nahezu ausschließlich Indonesier.
Okay, das hört sich ja wirklich lustig an. Also praktisch so eine kleine Heim-WM dann doch gespielt mit Fans aus Indonesien, die euch da angefeuert haben. Und jetzt so U17, das sind ja junge Talente. Also die hat man jetzt ja vielleicht nicht so auf dem Schirm wie jetzt die A-Nationalmannschaft oder die Bundesliga-Stars. Wer ist denn so aus deiner Sicht da jemand, der hervorsticht? Also kannst du uns da so einen kleinen Einblick über die Mannschaft geben?
Also es sind ganz viele Spieler, die man jetzt nennen könnte, weil sie alle besondere Spieler sind. Man merkt, dass in so einer Nationalmannschaft nur das Beste oder die Besten der Besten sind. Das heißt, auch wenn jemand ausgewechselt wird, kann man sich sicher sein, dass da ein Hochkaräter von der Bank kommt. Und natürlich kann man jetzt in erster Linie mal Paris Brunner nennen, der natürlich auch medial die größte Aufmerksamkeit bekam, aber auch einfach ein ganz genialer Kicker ist. Also der ist technisch sehr, sehr stark, der ist extrem schnell über den Flügel und hat auch einfach das Selbstbewusstsein beim Abschluss. Und ich glaube, der bringt alle Eigenschaften mit, die es braucht, Profi zu werden. Es gibt aber auch noch viele andere Spieler, wie zum Beispiel unsere Torhüter. Wir haben drei sehr, sehr gute Torhüter mit Max Schmidt, mit Konsti Heide und mit Luis Babatz. Alle drei auf allerhöchstem Niveau. Wir haben super Außenverteidiger. Maxi Hennig von Bayern München. Und auch im Mittelfeld mit Noah Davic, ein riesen Mittelfeldmotor, der die Bälle verteilt. Man muss sagen, für 17 Jahre ist das schon ein sehr, sehr ansehnlicher Fußball. Sieht auch schon richtig wie Erwachsenenfußball aus. Allerdings ist ja bei allen noch die Steigerung definitiv möglich. Und der Unterschied zum Herrenfußball, den gilt es halt jetzt so klein wie möglich zu halten, damit die Jungs auch alle Profis werden.
Okay, also du bist da optimistisch, was Nationalmannschaft angeht, was, sagen wir mal, vielleicht auch Bundesliga angeht, was unser Nachwuchs betrifft.
Ja, da bin ich sehr optimistisch. Ich traue es sicherlich mindestens der Hälfte der Mannschaft zu, dass sie sich im Profibereich etablieren. Wir wissen ja alle, dass das nicht selbstverständlich ist. Selbst wenn man jetzt Europa- und Weltmeister ist, dass man dann auch langfristig im Profibereich bleibt. Da spielen viele Faktoren rein. Das kann der Trainer eigentlich aufstellen. Man kann verletzt sein. Man kann auch einfach mal seine Leistung nicht bringen. Und dann liegt es an einem selber, wie man damit umgeht und wie man da rauskommt. Und vielleicht muss man mal den Verein wechseln. Von den letzten Europameistern, wo dann Götze, Ter Stegen, Mustafi dabei waren, gab es ja auch in meinem Kicker einen großen Bericht, dass da die Hälfte mehr oder weniger in der dritten oder vierten Liga versunken sind oder auch gar nicht mehr spielen. Und ich denke mal, rein statistisch wird es auch so sein, dass jetzt nicht alle 21 U17-Nationalspieler in der Bundesliga landen. Aber ich denke, das ist so ein starker Jahrgang, ein Großteil definitiv.
Ja, also das hört sich ja auf jeden Fall schon mal gut an. Und Nationalmannschaft ist ja eine große Baustelle. Nächstes Jahr ist die Euro in Deutschland. Also mal gucken, wie das Turnier nächstes Jahr läuft. Und für die Zukunft sind wir auf jeden Fall optimistisch. Also das war auf jeden Fall dieser Weltmeistertitel was sehr, sehr positiv. Und es war ja der erste Weltmeistertitel, wenn ich das jetzt recht in Erinnerung habe.
Genau, der erste der Geschichte. Und die ersten beiden Titel einer deutschen Mannschaft in einem Jahr. Das ist auf jeden Fall was Historisches, was die Jungs sich auf die Fahne schreiben können. Und jetzt gilt es aber auch, weiter nach vorne zu schauen und weitere Erfolge an Land zu ziehen und sich nicht drauf auszuruhen.
Ja, da ist aber auf jeden Fall optimistisch. Und ihr seid ja dann zurückgekommen nach Frankfurt und da wurdet ihr auch entsprechend empfangen. Vielleicht kannst du da noch kurz was zu erzählen.
Richtig, also wir sind ja nach circa 21, 22 Stunden Flugzeit dann relativ müde, aber glücklich in Frankfurt gelandet und wurden dann in der DFB-Akademie vom Präsidenten und von verschiedenen Vertretern des DFB erstmal zu einem Frühstück eingeladen. Und nachdem wir dann ausgiebig gefrühstückt hatten, wurden wir dann im Hauptgebäude praktisch vor allen DFB-Mitarbeitern empfangen. Unter großem Applaus, das war, glaube ich, sehr schön für die Jungs, weil sie wie durch so ein Spalier aller DFB-Mitarbeiter gegangen sind und dann war so eine kleine Bühne vorbereitet, auf der dann ein kurzes Interview stattfand und der Teil war dann auch öffentlich wo dann auch die Presse hinterher noch Fragen stellen konnte. Und ich denke, die Aufmerksamkeit haben halt die Spieler dann auch in den Medien bekommen und ist auch sicherlich gerechtfertigt, dass sie diese mediale Aufmerksamkeit dann bekommen haben.
Ja, und du hast ja eingangs gesagt, du bist ja praktisch der Mannschaftsarzt gewesen. Und was waren dir denn so deine Aufgaben bei dieser Weltmeisterschaft als Mannschaftsarzt in diesen 31 Tagen?
Genau, also ich bin ja von Haus aus Internist. Das heißt, ich kümmere mich vor allem um Infektprophylaxe, um aber auch Leistungsoptimierung. Und wir waren zwei Ärzte. Das heißt, die andere Sparte, muskuläre Verletzungen oder akute Verletzungen, hat mein Kollege, der Unfallchirurg ist, übernommen, Marco Hartl. Viele Grüße an dieser Stelle. Und es ging schon damit los, dass wir, als wir in Indonesien gelandet sind, uns erstmal an dieses massive Klima gewöhnen mussten. Man muss sich vorstellen, das ist wie ein Föhn, der einen erwischt, wenn man da aus diesen klimatisch runterregulierten Gebäuden kommt. Und es sind immer draußen über 30 Grad, es sind immer 90% Luftfeuchtigkeit. Das heißt, ich habe darauf geachtet, dass wir alle ausreichend trinken, weil Hydrierung der Baustein ist für Leistung, also ein wichtiger Baustein, den man gerade in so Zonen nicht unterschätzen darf. Ich habe eigentlich in allen Räumen geschaut, dass die Klimaanlagen aus sind, dass wir keine Erkältung bekommen und auch auf die Hygiene beim Essen geachtet, dass wir keine Durchfälle bekommen, sodass wir wirklich möglichst mit vielen Spielern dann ins erste Gruppenspiel gehen. Das ist uns eigentlich auch ganz gut gelungen. Und Hauptaufgabe während dem Spiel war vor allem auch, die Hydrierung zu überwachen. Das heißt, ich konnte über Speichelmessungen vorher gucken, ob jemand gut getrunken hat oder schlecht getrunken hat. Wenn er schlecht getrunken hat, konnten wir das noch vor dem Spiel korrigieren, dass er dann ausreichend Leistung bringen konnte. Denn was wir auch bemerkt haben, ist, dass die Spieler bis zu 4 Liter in 90 Minuten verlieren. Und das ist enorm, wenn man mal überlegt, was das bedeutet für die körperliche Leistung. Wenn man nur 2% Körpergewicht verliert, nimmt die Leistung schon ab. Und das war halt in Indonesien extrem. Und das war, glaube ich, mit einem Baustein, dass wir auch keine Krämpfe bekommen. Muskuläre Krämpfe treten vor allem dann auf, wenn man dehydriert, also wenn man viel Wasser verliert, viel Salz verliert. Ich habe mich auch darum gekümmert, die Sportgetränke anzumischen. Das sind alles so Aufgaben, die brauchen sehr, sehr viel Zeit, sehr, sehr, sehr viel Aufwand. Hören sich vielleicht gar nicht so spektakulär an, aber ich war eigentlich ständig beschäftigt.
Okay, und du bist ja nicht nur Mannschaftsarzt hier beim DFB, sondern du bist ja auch Verbandsarzt des Saarländischen Fußballverbandes. Und vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was so deine Aufgaben als Verbandsarzt sind.
Ja, genau. Also beim Verband ist meine Aufgabe, zu schauen, dass die medizinische Versorgung in den Vereinen besser wird. Wir wissen, dass im Amateurfußball nicht immer die Möglichkeit besteht, sich medizinisch untersuchen zu lassen. Es gibt ja klare Regularien, von der ersten bis zur dritten Liga hat man eine Tauglichkeitsuntersuchung zugute einmal im Jahr. Das zahlen dann meistens die Vereine. In der Regionalliga ist das auch noch möglich, aber ab der Oberliga gibt es halt eben nicht mehr diese Untersuchungen. Und deshalb habe ich mit dem Verband zusammengesessen und wir haben uns überlegt, wie können wir das ändern. Und wir haben zum Glück mit einer Krankenkasse dann ein Präventivprojekt gestartet, in dem wir eine Ausschreibung gemacht haben für 10 Vereine, die sich dieses Jahr von mir und meinem Team in der Sportmedizin untersuchen lassen konnten. Und ich glaube, das war eine gelungene Aktion. Das kam auch sehr gut an bei den Vereinen. Zum ersten Mal hat ein Amateurverein einen Check bekommen, den er sonst vielleicht nicht bekommen hat. Und manche Spieler sind zum ersten Mal zum Arzt gegangen. Und es gab auch die ein oder anderen kleineren Auffälligkeiten, die wir ansprechen konnten und möglicherweise dann auf Dauer schwere Erkrankungen dann verhindern können.
Okay, das waren die IKK Cardio Days. Oh, wir können es ja gern sagen.
Richtig, genau. Das waren die IKK Cardio Days. Die waren einmal aufgeteilt in einen Vortrag. Das heißt, ich habe den Spielern und den Trainern Videos gezeigt von Profispielern, die auf Platz umfallen. Also bekannteste Beispiel ist ja Eriksen bei der letzten EM. Und was es dann gilt zu tun, dass es relativ einfach ist, jemanden zu reanimieren. Man muss einfach nur den Mut haben und wissen, wie es geht. Und hinterher gab es noch eine kleine Reanimationsschulung. Das heißt, einmal sensibilisieren für medizinische Notfälle auf unseren Plätzen. Wir wissen auch, dass im Saarland so 2 bis 3 Herztodesfälle auf den Amateurplätzen passieren.
Im Jahr
und
oder?
Es, ja.
Okay. Ja, das ist ja schon relativ viel. Also.
Genau, das wissen wir über unser Register, was wir führen. Und da gilt es dann vor allem auch im AHA-Bereich reagieren zu können. Und das war auch ein Ziel, was wir vom Verband aus hatten, dass wir die Erste Hilfe, die Reanimationsmaßnahmen in die Vereine weiterbringen und Schulungen durchführen. Das heißt, auf der einen Seite wurden sie geschult, vorbereitet für den Notfall und auf der anderen Seite wurden sie auch noch medizinisch untersucht.
Ja, also auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, das wir als auch als Verband natürlich weiter betreiben möchten, weil, wie gesagt, also man hat ja in den Amateurklassen jetzt nicht immer einen Mannschaftsarzt dabei und professionelle Hilfe ist vielleicht nicht direkt verfügbar und da kommt es natürlich auch auf die Laien an. Und von daher ist das ein tolles Projekt und da, dass wir dann so einen engagierten Verbandsarzt haben, der das dann mit uns voranbringt, ist natürlich wunderbar. Florian, vielleicht nochmal, wenn wir auf das Thema Sportmedizin kommen. Du hast es ja gesagt, also viele lassen sich jetzt systematisch untersuchen, aber es gibt ja durchaus Angebote für Fußballerinnen und Fußballer, die sich untersuchen lassen möchten. Was ist denn da überhaupt sinnvoll? Also gibt es da so ein Untersuchungsintervall, eine Checkliste oder irgendwelche Dinge, die von euch da vorbereitet sind? Also was sind so klassische sportmedizinische Untersuchungen?
Richtig, also erstmal prinzipiell kann sich bei uns jeder Fußballspieler untersuchen lassen, ob er jetzt Amateur oder Profispieler ist. Wesentlich für das Intervall, wie häufig ich mich untersuchen lassen muss, ist meine Beschwerdesymptomatik. Zum Beispiel, wenn ich 25 Jahre alt bin, spiele in der Saarlandliga, habe bisher keinerlei Beschwerden, habe keine Brustschmerzen beim Sport, habe keine Atemnot, habe aber vielleicht gerade einen Infekt übergangen und bin mir nicht ganz sicher, ob ich den jetzt verschleppt habe, dann wäre das zum Beispiel ein Grund, zu uns zu kommen. Ich würde mir erstmal kurz die Zeit nehmen, ein Untersuchungsgespräch zu machen, dann ein EKG zu schreiben, einen Herzultraschall zu machen, um auszuschließen, dass eine Herzmuskelentzündung vorliegt. Und dann, wenn das ausgeschlossen ist, wird es dann noch eine Belastungsuntersuchung auf dem Fahrrad geben. Das heißt, der Sportler wird einmal belastet. Da wird das Herz elektrisch angeschaut. Ich mache einen Ultraschall, schaue mir das Herz visuell an. Und wenn dann alles soweit in Ordnung ist, kann man ihn eigentlich freigeben. Und generell gilt bei allen Sportlern, wenn sie Beschwerden haben unter Sport, Luftnot, Druck auf der Brust, sollten sie eigentlich immer einen Sportmediziner oder einen Kardiologen aufsuchen, der dann nochmal schaut, ob sie sporttauglich sind oder nicht. Für die, die keine Beschwerden haben, ist es, sage ich mal, bis zum 30. Lebensjahr freiwillig, ob sie zu uns kommen. Das werden wir natürlich gerne machen. Aber es muss jetzt nicht jeder jährlich zum Sportmediziner rennen, wenn er gar keine Beschwerden hat. Das Ganze ändert sich dann aber so ab dem 30., 35. Lebensjahr. Da wissen wir, da geht das Herz-Kreislauf-Risiko hoch. Und da würde ich jedem, der noch aktiv Fußball spielt und auch vor allem AHA-Spielern, dann jährliche Checkups empfehlen.
Okay, und ich kann es aus eigener Erfahrung berichten. Also ich habe es tatsächlich auch schon 3-mal in Anspruch genommen, die Untersuchung bei euch. Also ich bin ja auch nicht mehr so ganz jung, mache noch aktiv Sport. Und das ist wirklich höchst professionell. Also der Kollege hat da auch so eine kleine Auffälligkeit entdeckt und das konnten wir dann 3 Jahre später ausschließen. Man ist dann noch aufs Laufband gekommen und durfte da mal gucken, wie leistungsfähig man ist. Also es hat auch wirklich Spaß gemacht, die Untersuchung bei euch. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Du hast eben noch mal kurz gesagt, ihr habt ein Register plötzlicher Herztod im Fußballsport, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Vielleicht, wie sieht denn dieses Projekt aus oder welche Erkenntnisse konntet ihr denn aus diesem Projekt bis jetzt gewinnen?
Richtig, genau. Also ich leite jetzt seit 2017 das plötzliche Herztodregister für die FIFA und seit diesem Jahr auch für die UEFA. Im Prinzip suchen wir nach Fußballspielern weltweit, die auf dem Platz umgefallen sind, einen Herzstillstand hatten, ob sie jetzt verstorben sind oder auch überlebt haben, nehmen wir beides auf und wollen einfach aus diesen Fällen lernen, was können wir dadurch verbessern, was können wir damit vielleicht auf den Amateurfußballplatz nehmen, dass solche Fälle nicht weniger auftreten. Die treten weiter auf. Statistisch wird das nicht zurückgehen, aber wie können wir reagieren? Und da haben wir eine ganze Menge an Informationen jetzt in den letzten 5, 6 Jahren rausgezogen. Wir wissen zum Beispiel, dass diejenigen, die zuerst vor Ort sind und erste Hilfe leisten, die Spieler selbst sind. Das heißt, wir schließen daraus, wir müssen die Spieler schulen in erster Hilfe, im Umgang mit einem Defibrillator. Und wir wissen auch, dass die Ursachen bei jungen, gesunden, offensichtlich gesunden Sportlern häufig sehr verborgene Herzerkrankungen sind, die nur sehr schwer zu detektieren sind. Eine Erkrankung allerdings, die ist vermeidbar und das ist die Herzmuskelentzündung. Die ist auch unter den Top 3 bei allen unter 35 Jahre. Und da muss man sagen, da kann ich nur appellieren, dass jeder, der eine Erkältung übergeht, sich ausreichend auskuriert und nicht krank auf den Fußballplatz stellt. Weil wenn man schon keine angeborene Herzerkrankung hat, dann ist es das Fahrlässigste, dann eine bösartige Herzerkrankung zu bekommen.
Ja, Florian, vielen Dank für das Gespräch, für die Einblicke in die WM, aber auch in das Thema Sportmedizin allgemein. Und wenn man jetzt deine Dienste in Anspruch nehmen möchte oder wenn man mal eine Frage an dich hat, wie kann man dich denn erreichen?
Also erreichbar bin ich natürlich über unser Sekretariat hier in der Sportmedizin an der Uni. Und jeder, der gerne eine sportmedizinische Untersuchung haben möchte, der kann zu uns kommen. Das ist kein Problem. Es muss natürlich immer einen Sportbezug haben. Auch diejenigen, die gerne mit Sport anfangen wollen, das heißt, die vielleicht jetzt Bewegungsmangel über die letzten Jahre hatten, können zu uns kommen. Und das geht ganz einfach mit einer Überweisung vom Hausarzt. Wir bieten darüber hinaus natürlich auch noch private Leistungen an, wenn jemand gerne eine Laktatleistungsdiagnostik haben möchte, also gezieltere Trainingsempfehlungen haben möchte, dann kann er das bei uns natürlich auch gerne in Anspruch nehmen.
Ja, vielen Dank, Florian, für den spannenden Podcast. Wir sagen Tschüss und bis bald.
Alles gut, bis bald.
Saarland Fußball. Der Fußballpodcast von Radio Salü und dem Saarländischen Fußballverband.